Enkel sind oft eine große Pest. Ede sitzt eben da und vergewaltigt mich, dass ich erzählen soll aus meiner Jugend. Na, also dann los. Ich bin in Dorpat geboren. Dorpat ist eine kleine Universitätsstadt in Livland. Wir wohnten damals in einem kleinen braunen Holzhaus und ich war das vierte Kind meiner Eltern. Ein Brüderchen vor mir starb als kleiner Junge. Dann kam ich und war wahrscheinlich eine Enttäuschung, dass nicht wieder ein Junge war. Und dann zogen wir in ein großes Haus, das mein Vater sich kaufte, in der Sternstraße Nummer 8. Es war ein sehr großes Haus, das sich so in zwei Seiten herumzog, um einen großen Garten. Und der stieß an den Wannemäune Theaterbau. Wunderschöne alte Alleen waren drin. Das Wannemäune Theater war, der Bau war unterbrochen worden, so dass der Rohbau nur stand und auf dem flachen Dach, das nur so abgedeckt war, hatten sich mit der Zeit angesammelt so viel Samen und Saaten, dass dort große Fliederbüsche wuchsen, die herrlich blühten. Der Boden war bedeckt mit Gras und Moos, wilden Stiefmütterchen und allerhand anderen kleinen Frühlingsblumen. Und als mein Bruder so groß war, dass er in die Schule ging, und zwar in einem Kreise, weil die Schulen erst russisch waren, in einem deutschen Kreise, da hatten die Jungen sich ausgedacht, sie hängen an diesen Rohbau eine Metallleiter an. Kletterleiter, wie nennt man sie? Strickleiter, eine Metallstrickleiter. Und sie kletterten hinauf und warfen mir Blumen von oben herunter, damit ich wirklich sehe, dass oben ein Paradiesesgarten war. Und in einem von diesen Gesträuchern lebte ein Uhu. Das war in unserem Klima ein ganz seltener Fall. Und am Abend, am Winterabend, hörte man Uhu-Schreien. Das klang sehr unheimlich. Ich wuchs auf als mittleres Glied meiner Geschwister. Zwei waren älter und hatten entweder eine russische Bonne oder eine Französin, die mit ihnen ging. Und sie wollten die kleine Schwester nicht haben. Das war ich, war ihnen unnütz. Und meine beiden kleinen Geschwister hatten wieder eine Kinderfrau. Und mit denen wollte ich nicht spielen, weil ich zu groß war. Und so war ich eigentlich immer ohne Aufsicht und habe mein Leben sehr genossen. Und im großen Hause hatten wir eine große Wohnung. Mein Vater hatte in dem Parterre seine Rechtsanwalterei. Er war Advokat. Und da saß immer Herr Ustal. Das war sein Schreiber. Und Herr Ustal liebte ich über alles. Ich glaube, wenn mein Vater streng war, liebte ich Ustal noch mehr wie mein Vater damals. Und Ustal saß und musste die Schriftstücke für meinen Vater machen. Und dann ging ich immer zu ihm und ließ mich von ihm was erzählen und er machte immer was. Und meine Mutter hatte viele Kakteen am Fenster und da wuchsen immer wieder kleine Nesselpflanzen. Und dann war es mit Herrn Uster und mir manchmal so ein Spiel, wir zogen die Nesselpflanzen raus und stachen uns gegenseitig. Und man musste dann sehr gewandt sein, damit man sich nichts abkriegte, weißt du. Und wenn mein Vater herauskam, schickte mich weg und sagte, du störst Herr Ustal, machst du wegkommst. Deshalb liebte ich Herr Ustal mehr. Und dann passierte das schrecklich traurig. Herr Ustal war ungefähr, bei uns war es immer so, die Schule dauerte ungefähr bis 2 oder halb 3. Um 3 Uhr war erst Mittag bei uns damals. Und mein Vater hatte auch seine Sprechstunde bis 3 und am Nachmittag machte er, was er wollte, dann war kein Schreiber mehr da. Verstehst du, dann dachte er für sich.
Ja.
Und um 3 Uhr war Herr Ustal weggegangen nach Hause. Und um 4 oder halb 5 kommt seine Schwester weinend zu uns und sagt, mein Bruder ist gestorben. Und das war für uns so eine schreckliche Erschütterung. Ich weiß nicht, ob es ein blinder Durchbruch war oder irgend sowas. Und zwar so spät, dass er wirklich auch dabei gestorben ist gleich. Und wir waren so wahnsinnig traurig, als war der erste fürchterliche Schmerz und Kummer in meinem Leben, als Herr Ustal nicht mehr da war. Dann erinnere ich mich nicht, was für ein Nachfolger es gab. Und dann in demselben Parterre-Unterbau, wo mein Vater seine Advokaterei hatte, waren noch Zimmer, die vermietet wurden, eine Zeit lang an einen Professor, und der hieß Professor Quatschola. Und Professor Quatschola war Tscheche und er lehrte an der Universität. Und Professor Quatschola war sehr lustig mit uns und eben die anderen Kinder, meine anderen Geschwister hatten keine Zeit, so herumzustromen. Aber ich konnte zu allen zu Besuch gehen, weil keiner auf mich aufpasste. Dazwischen saß ja Professor Quatschola und er hatte immer was Süßes für mich. Und dann hatte er auch einen Zeit lang einen großen Hund, es muss so eine Art Münsterländer gewesen sein. Und dann sagte er mir immer, geh und lauf mit dem Hund im Garten herum, der Hund braucht Bewegung. Und dann ging ich mit dem Hund herumlaufen, dann kriegt er für Papabons. Und die anderen Zimmer waren, dann lebte noch ein Herr von Bodisco bei uns, der aß auch zeitweilig bei uns Mittag. Und ärgert sich furchtbar darüber, dass wir nicht tipptopp am Tisch saßen. Und wenn wir etwas krumm und schief am Tisch saßen oder was nicht essen wollten, dann ruckt er ganz steil in die Höhe und zeigt einem an, wie man zu sitzen hat. Herr von Bodisco liebten wir sehr wenig. Kannst du dir vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und dazwischen lebten auch noch irgendwelche Studenten dort zur Miete. Aber mit denen hatten wir sonst nichts zu tun. Mit Professor Quatschola, das war ein besonderes Band mit mir, und mit Herrn von Bodisco, also der kam zu Mittag zu uns. Professor Quatschola ist nicht bei uns zu Mittag, da ist irgendwo anders. Wir hatten eine große Wohnung und die Wohnung war also für Kinder herrlich. Meine Mutter sagte später, es war schrecklich mühsam, diesen Haushalt zu halten. Unten war die Küche, dann kam ein paar Treppen herauf, ein paar Stufen herauf, dann war das große Speisezimmer. Dazwischen lag ein Badezimmer. Wir waren so fortschrittlich, dass wir wirklich schon ein Badezimmer hatten. Vom Badezimmer aus ging eine Treppe in den Keller. Der Keller war riesig hoch mit Kreuzgewölben und war uns sehr unheimlich. Und dort wurden die Vorräte verwahrt, weil wir doch keinen Kühlschrank hatten, wie ihr jetzt alle denkt, dass es selbstverständlich ist. Also mit Butter und so musste man nach unten im Sommer nach unten laufen in den Keller. Und wir liebten gar nicht, was herauszuholen. Das taten ja sonst auch die Mägde. Das brauchten wir auch nicht. Aber wenn wir einmal geschickt hatten, war es immer sehr unheimlich. Denn wenn man dort drin sprach, so hallte es wieder. Dann hallte es wieder. Und meine Mutter kaufte im Herbst sehr viel Honig ein. Und komischerweise hieß es immer, das ist Hummelhonig. Die Hummel machen niemals so viel Honig, dass man Honig von ihnen holen soll. Aber bei uns hieß immer Hummelhonig und der war sehr dunkel und soll besonders kräftig gewesen sein. Und der wurde wahrscheinlich gekauft, als er noch flüssig war, weißt du? Denn beim Schleudern ist er ja noch flüssig. Und wurde dann in große Glasburken, Gefäße hereingelegt. Und einmal ging ich herunter und guckte mir diese drei großen Burken an und was sah ich da? Unten in einer Honigdose lag eine tote Maus. Die hatte wahrscheinlich naschen wollen und war durchs Papier oder was nur drauf war, weiß ich nicht, durchgefallen und war jämmerlich drin ertrunken. Und seitdem konnte ich jahrelang keinen Honig essen. Was meine Mutter damit gemacht hat, das weiß ich nicht. Ob wir Honig zu essen kriechten oder nicht, das ahne ich nicht. Aber ich aß jedenfalls keinen Honig, von welcher Wurke er auch stammte. Das war die Geschichte von unserem Keller. Hinter der Küche war ein Leutezimmer und da schliefen unsere zwei oder drei Mädchen, die wir hatten. Eine Köchin, die kochte nur in der Küche, machte die Küche sauber, und zwei Mädchen, die eben das große Haus beräumten und wahrscheinlich auch in der Wäsche waren. Und dann war noch eine andere Tür und die führte in unsere Speisekammer. Und die Speisekammer, so eine schöne Speisekammer, habe ich in meinem Leben nicht mehr gesehen, bestand aus einer breiten, flachstufigen Treppe, die nach oben bis zu einem schmalen, breiten Fenster führte. Und da war es aus. Und an den Seiten waren lauter Schubladen. Und auf den Schubladen stand drauf: Rosinen, Korinthen, Reis, Manna, Kartoffelmehl, Mehl. Und natürlich liebte ich am meisten die Schublade, wo Rosinen drauf standen. Und diese Leidenschaft habe ich bis in mein Alter bewahrt. Und also es war furchtbar nett dort herum. Und immer wieder wollte ich dort sitzen in der Handkammer. Ich spielte immer Fantasiespiele. Und diese kam, und diese, ich wollte so furchtbar gerne immer in der Handkammer spielen, aber die Köchin jagte mich heraus. Und sie sagte, dann sind wieder keine Rosinen und keine Mandeln da. Und dann wird die gnädige Frau wieder sagen, wir haben es aufgegessen. Die Leute, weißt du.
Ja.
Und so jagte mich heraus. Aber ich liebte so furchtbar zu spielen, dass es mein Haus war und ich hatte viele Etagen. Dann ging ich wieder ein paar Stufen höher und da lebten meine Kinder und ein paar Stufen höher, da lebten die Leute. Weißt du, so spielte ich.
Ja.
Und das habe ich auch später immer mit Bäumen gespielt, wo ich schöne Kletterbäume hatte. Es war immer mein Haus und es waren die verschiedenen Etagen. Also ich liebte sehr verschiedene Etagen zu haben im Hause.
Ja.
Naja, und dann war es... Aber also wir hatten wirklich noch ein Badezimmer. Die meisten Menschen hatten noch keine Badezimmer.
Ja.
Man hatte entweder eine öffentliche Badeanstalt, wo man
ja.
vielleicht einmal im Monat oder vielleicht einmal in der Woche hinging, aber wir brauchten das nicht. Am Sonnabend war ein großes Badefest. Und wenn man wahrscheinlich, ich nehme an, es gab ja keine Wasserleitung, keine richtige Wasserleitung, wie man sie jetzt hat.
Ja.
Ich nehme, wir Kinder badeten jeweils einer nach dem anderen in einer Wanne. Einfach um Wasser, wahrscheinlich Wasser und die Mühe zu sparen. Und dann gab es, wenn wir dann, und wir badeten immer vor dem Abendessen, dann kamen wir ins Bett und dann kriechten wir Manna mit roter Soße und ein weiches Ei. Und das schmeckte uns herrlich. Das war, also das war so, das habe ich so behalten, wie schön es mir war. Die Wohnung war auch was Herrliches für Kinder. Ging Trepp auf und Trepp ab und oben endete sie mit einem großen Turmzimmer. Der Turm war nicht sehr hoch, aber er war achteckig und das Zimmer natürlich dementsprechend auch. Und zum Turmzimmer hinauf führte eine Wendeltreppe. Das war auch schon was sehr Interessantes, weißt du denn?
Ja, ich verstehe.
Eine, die sich um sich selbst dreht.
Ja.
Im Turmzimmer haben sehr verschiedene Menschen gewohnt. Zuerst war es, wie ich mich erinnere, war es das immer das Schreibzimmer meines Vaters. Und das war sehr hübsch eingerichtet und es war ein schöner Wohnraum. Später lebten Tante Toni und ich drin und unser Schulkreis hatte dort in der Mitte einen großen Tisch, an dem wir ungefähr 3 oder 4 Mädchen saßen und von Tante Toni unterrichtet wurden. Tante Toni hat uns überhaupt allen den ersten Unterricht gegeben. Sie war eine Freundin meiner Mutter und wurde mit meiner Mutter zusammen hereingeheiratet.
Ja.
Und lebte ungefähr 12 oder 13 Jahre mit uns zusammen.
Oh, das ist aber
hat also alle Kinder geboren werden erlebt und ihnen den ersten Unterricht erteilt. Außer dem Turmzimmer lagen unsere Schlafzimmer im ersten Stock. Und im Hochparterre waren die Wohnzimmer, Küche und dann die Tonis Schlafzimmer. Und an der Tonis Schlafzimmer hatte ich auch den ersten französischen Unterricht mit meiner Cousine Gerda Engelhardt. Wir saßen auf dem niedrigen Fensterbrett und mussten stricken und lernten französische Gedichte. Und dabei klopften wir mit unseren Hacken so stark an die Wand, dass große Löcher entstanden und wir sehr Schimpf kriegten von meinem Vater. Er musste es extra reparieren lassen. Wir hatten ein großes Speiszimmer und damals gab es viel Geselligkeit. Immer wieder fanden Herrenabende statt und dann kam auch ein Diener und half bedienen. Und wir Kinder mussten dann oben bleiben in unseren Schlafzimmern. Und da hatten wir 3 größeren Kinder uns was Herrliches ausgedacht. Wir warteten oben, wir waren schon in den Betten und warteten bis die großen Menschen sich nach dem Essen verzogen ins große Wohnzimmer. Wir hatten ein sehr großes Wohnzimmer mit einem Klavier. Mein Vater war ja sehr musikalisch und diese Herrenabende endeten immer mit viel Musik. Und während Musik gemacht wurde, huschten wir durchs Vorhaus ins Speiszimmer und tranken schnell alle Schnapsgläser und Weingläser aus, die die Gäste hatten stehen lassen. Und mussten furchtbar vorsichtig sein, damit wir nicht entdeckt wurden. Der Diener war sehr nett zu uns und trank wirklich selbst nichts aus, sondern überließ es uns. Und schützte uns auch vor meiner Mutter, die dazwischen nachgucken kam, ob richtig abgeräumt wurde. Dann verschwanden wir unter den Tisch. Und später waren wir so mutwillig geworden, dass wir auch die schöne Musik hören wollten. Wir hatten in unserem Wohnzimmer viele Etablissements, weißt du, was das heißt?
Ja.
Warum, Moment, ja, und die Tische hatten alle tiefe Plüschdecken, so dass wer unter dem Tisch saß, konnte nicht gesehen werden. Und jetzt war es unser Sport, in das Wohnzimmer hereinzuschlüpfen, während alle Gäste drin waren, und unter den Tischen zu verschwinden. Natürlich nur den Tischen, die näher zu unserer Tür standen. Dazwischen saßen sie zu zweit noch und fingen uns ein bisschen an zu zanken. Weißt du, wenn jeder glaubte, man sieht ihn. Das war natürlich sehr eklig. Einmal wurden wir in Hemden herausgeholt und kriegten einen Klatsch auf den Hintern und wurden nach oben geschickt. Das war sehr kränkend. Aber sonst gelang es uns wirklich zuzuhören und leise wieder herauszuschlüpfen. Und es waren wunderschöne Musik, die dort gemacht wurde. Besonders erinnere ich mich, ein Herr Filarettow spielte Cello, mein Vater begleitete ihn auf dem Klavier. Und dann gab es eine Fräulein Knüpfer, die sang wunderschön. Und sie sang ein Lied, das ich noch eben so heiß liebe. O Heimatland, du schönes Land, du liebes Land, du Land. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Eine wunderhübsche, schlichte Melodie war es. Und das wollten wir natürlich anhören und oben konnten wir es nicht hören.
Ja.
Ja, das waren so schöne Erinnerungen an die Musik. Und wir haben so furchtbar viel gesungen mit meinem Vater, ließ uns alle singen. Und später war, meine kleine Schwester war ganz besonders musikalisch. Erst war sie zu klein zum Mitsingen, aber später war sie die Hauptstimme zum Singen. Die starb mit 16 Jahren.
Und woran?
An einem verschleppten Typhus und an den weißen Blutkörperchen, die Roten beherrschten. Das nennt man Leukämie und das war zu damaliger Zeit unheilbar. Aber das kam natürlich viel später. Es war ein furchtbarer Kummer. Alle liebten wir diese Geschwister am allermeisten. Jeder sagte, die war mein Liebling und meine Eltern auch. Es war ein furchtbarer Kummer. Und vor allen Dingen, weil sie so bewusst starb und so furchtbare. An sich dachte sie gar nicht, sondern nur an die Mutter. Was wird die Mutter? Und alle bat sie immer, bitte sorgt für Mami, wenn ich tot bin. Weißt du? Also sie dachte an sich gar nicht. Sie hat niemals gesagt, ob sie Angst vorm Sterben hatte oder ob sie gerne stirbt. Das wissen wir alle nicht. Sie hat immer nur die Sorge gehabt um die Mutter. Und eigentlich war mein Vater noch trauriger. Nicht trauriger, aber noch einsamer und noch trauriger, dass das Kind von ihm weggegangen war. Ich glaube, dass wir Frauen auch irgendwie doch leichter solche Sachen verbinden. Erstens hat eine Mutter so viel mit den anderen Kindern zu tun. Und dann wir Frauen haben auch Freude an einem Kanarienvogel und an einer blühenden Blume und an irgendetwas. Aber ein Mann, glaube ich, trägt noch schwerer dran, weil er sich an solchen Kleinigkeiten doch nicht so erfreuen kann wie wir. Eben fällt es mir ein, ich habe mich geirrt, meine Schwester war nicht 16 Jahre, ich war 16 Jahre, als meine Schwester mit 13 Jahren starb. Aber 13 Jahre ist auch schon ein sehr bewusstes Alter zum Sterben, sodass es uns allen furchtbar nahe ging. Wir hatten ja im alten Russland so herrlich lange Sommerferien. Und auch die Beamten und Angestellten auch, also unsere Väter auch, konnten auch ruhig für drei Monate Sommerferien machen. Und so fuhren wir, obgleich wir einen schönen großen Garten hatten, fuhren meine Eltern jedes Jahr mit uns an den Strand, an unsere Ostsee. Und zwar zuerst an den estländischen Strand nach Vainope. Und späterhin an den Rigaschen Strand. Und dann fuhren wir immer die ganze Familie los mit unserer Kinderfrau und einer Französin oder einer Russin für die Sprache der Größeren. Und mit den kleinen Kindern, die noch Pottchen mithaben mussten oder Windeln mithaben wollten, machten wir die weite Eisenbahnfahrten. Mein Vater nahm immer sein Rad mit, sein Fahrrad. Er liebte es sehr und kam damit sehr weit herum. Und so fuhren wir dann, diese Fahrten waren meistens schauerlich, mit all den Kindern im Waggon, ich war, bis wir ankamen. Und da mussten wir mit Postpferden fahren und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Da gab es Poststationen mit vielen Pferden. Meistens waren es sehr abgerackerte, müde, magere, alte Klepper und ein paar Kutscher. Da musste man sich schon vorher anmelden, dass man Pferde braucht, dorthin und dorthin, für so und so viele Kilometer. Und dann kam man an der Bahnstation an und dann stand schon so ein klappriges Gerüst dort. Und da musste man alles die Kinder verstauen und die Erwachsenen mussten immer die Kinder auf den Schößen halten. Und dann kam noch hinterhergefahren ein Wagen, wo das viele Gepäck drauf kam und vielleicht auch noch die Köchin oder das Mädchen, die wir noch mitnahmen, damit meine Mutter nicht zu viel zu machen hatten. Und dann bimmelten wir so langsam durchs Land, bis wir ankamen in einem von diesen Badeorten. Und dazwischen erinnere ich mich auch, dass es so grausige Regenwetter gab und dass wir also pitschenass ankamen, heulend und verschnupft und die Kinder zankten sich schon, weil sie zu müde waren. Das muss furchtbar gewesen sein. Und dort war es dann herrlich. Da waren überall, wo wir hinkamen, gab es so wunderschönen Strand mit Dünen und weißem Fernsande und wir konnten dann spielen, also den Tag über am Strand spielen. Das waren wunderschöne Erinnerungen. Als wir am estnischen Strande waren, da lebten wir einmal in einem Gesinde. Und im Gesinde gab es so einen kleinen Jungen, der ebenso alt war wie meine Schwester Orta. Die waren schon so an die 5, 6 Jahre alt. Und die Mutter gab ihm noch immer die Brust zu trinken. Und wenn er durstig war, dann überfiel er die Mutter, riss ihr die Bluse auseinander und hing an ihrer Brust und sauchte. Aber wenn sie sagte, komm jetzt Milch trinken, sie wahrscheinlich gedrückt war von der vielen Milch, die drin war, das ist nämlich so, dann schrie er wütend, Mina etaha, tissi mina tahan liha. Und das heißt auf Deutsch, ich will nicht die Brust haben, ich will Fleisch haben. Dieser Junge hieß Priedig und das ist mir eine tolle Erinnerung geblieben. Wie Priedig immer wütend über seine Mutter war, wenn sie ihm die Brust anbot und er gerade nicht wollte. Und sonst, wenn die Mutter ging und ihn nicht haben wollte, lief er mit einem Schemel hinter ihr her, hielt sie fest, riss ihre Bluse los, sie hatte unten kein BH und kein Hemd wahrscheinlich, und hing dann an ihrer Brust. Sehr amüsante Geschichte.
Ja.
Und an den Livländischen Strand, da ist mir in furchtbarer Erinnerung geblieben, die großen Schlachtherden von Vieh, die immer durchs Land zogen. Meistens waren es jüdische Schlächter, die kauften auf im ganzen Lande Ochsen und Kühe und Schafe und trieben dann diese großen Herden von bis zu 100 Stück Vieh durch das Land, an die 100 Kilometer bis in die größeren Städte, wo sie geschlachtet wurden. Und dann war es ein so schrecklicher Anblick, wenn immer hinterher gingen, entweder Schafe oder Kühe, die kranke Füße hatten und nicht mehr weiter konnten und immer die Peitsche kriechten. Und dann machten sie natürlich viele Stationen, denn es war ja an die 100 Kilometer, die getrieben wurden. Und meistens bei einem Kruge. Und die Krüger hatten auch schon solche Koppeln, weißt du, eingezogen, wo das Vieh hereinkam. Und dann gingen sie in die Krüge und aßen und tranken auch meistens recht viel. Und das Vieh stand dort. Und eine Zeit lang hatte uns ein dummer Junge gelehrt, die Bullen, die drin waren, zu necken. Und dann gingen wir am Zaun und hatten irgendwas Rotes und wir machten es dummerweise mit damals in einem Sommer.
Ja.
Und da waren auch böse Bullen, die die Menschen verkauft hatten, weil sie zu alt waren oder zu bösartig wurden, sie konnten sie nicht mehr halten. Und dann neckten wir die immer, ja, das ist ein Bull, sagten wir. Dann gingen wir die an diese Seite vom Zaun und wir fuchtelten so mit einem roten Kleid oder mit irgendetwas herum. Da kam die kam so dazwischen, waren wahnsinnig wütende Bullen dort. Und dann liefen wir natürlich fort und versteckten uns. Und wir dachten, dieser alte morsche Zaun kann ja wie nichts umgebrochen werden vom Vieh. Und zuletzt hatten die Treiber es gesehen und haben geklagt bei den Menschen dort, bei den Eltern. Bei uns, glaube ich, wurde nicht geklagt, aber wir haben es mitgemacht. Es war sehr dumm von uns. Und da wurde es uns streng verboten, weil es direkt lebensgefährlich sein konnte. Aber das war jedenfalls für mich ist eine sehr unheimliche Erinnerung geblieben, für die bösen Stunden. Und zwar natürlich die Mähne, die werden eingesperrt und die waren armes Vieh, die zum Schlacht geschickt wurden. Das war eine ganz gemeine Tat, die wir dort gemacht hatten. Ja, und dann, Strandleben war wohl immer herrlich. Da konnten wir wirklich nur in Badehöschen herumlaufen und so viel mal am Tag ins Wasser laufen, wie wir wollten. Meine Mutter hielt das für sehr gesund. Und es waren sehr schöne Erinnerungen. Das war es jetzt eben. Was ich bisher erzählt hatte, war alles von dort aus. Unterdessen war in Russland die große Welle der Russifizierung eingetreten. Nämlich die Russen wollten alles russisch haben und unsere deutschen Balten waren ihnen plötzlich ein Dorn im Auge. Und mein Vater musste seine ganze Rechtsanwalterei auch auf Russisch setzen. Und das gefiel ihm gar nicht. Und er nahm eine Stelle in Reval an und kam ans Ritterhaus als Beamter. Erst schon hatte er unser schönes Haus verkauft. Was uns eine große Trauer war. Und wir zogen für ein Jahr noch in eine Mietswohnung in Dortmund, bis unser Umzug nach Reval eintreten konnte. Wir Kinder waren so traurig, dass wir uns hoch und heilig versprachen, wenn wir erwachsen sind und Geld verdienen, dann kaufen wir unser Elternhaus wieder zurück. Was niemals passiert ist, natürlich.
Ja.
In diesem Umbruchsjahr blieb mein Bruder Arne noch ein Jahr in Dortmund, weil er es zu einer bestimmten Klasse in derselben Schule bringen sollte. Meine Schwester Leo kam nach Fehna zu Stakelbergs zum Miterziehen mit der fehnerschen Tochter. Meine Mutter mit den drei Kleinen, wozu ich ja jetzt auch gehörte, zog auf das Gut Tula unserer Verwandten Samsons und wartete dort ab, bis mein Vater eine richtige Wohnung in Reval gefunden hatte. Mein Vater lebte bei seiner Mutter, unserer alten Amama Mühlendahl. Amama Mühlendahl war groß und schlank und schön, aber sonst eine sehr harte Frau. Und ich habe sie niemals lieben gelernt. Ich musste aber auch zu ihr ziehen, denn meine kleinen Geschwister kriegten Scharlach auf dem Gut Tula und man wollte mich noch ausschonen. Und so nahm Amama auch mich bei sich auf. Und um das Lernen nicht zu vergessen, musste ich im Kreise von meinem Vetter Helmi mitlernen, mit vier anderen Jungen. Und das habe ich auch getan. Und in dieser Zeit fiel meine große Mäuse-Passion. Und zwar teilte ich die mit meinem Vetter Helme. Damals muss es sehr viel Mäuse gegeben werden und überall waren Mäusefallen aufgestellt. Und wir gingen an die Mäusefallen und holten uns die Mäuse heraus in einem Pappkästchen und brachten sie in die Doppelfenster bei Amama. Das sind Doppelfenster.
Ja.
Dort herein stellten wir ein Schälchen mit Wasser, was die Mäuse meistens nicht trinken, ein Schälchen für Futter und einen Zigarettenkasten, in den wir ein Loch eingeschnitten hatten und in den wir viele Lappen hereingelegt hatten, weil wir Angst hatten, dass die Mäuse zu kalt drin hatten, sie drin schlafen konnten. Am Tag waren die Mäuse ganz still und da gab es nichts zu gucken, nur die Unordnung, die wir da zwischen Fenstern gemacht hatten. Aber kaum wurde es dunkel, da hörte man eine Pieps und die Mäuse wachten auf und fingen wahnsinnig lustig an zu klettern an. Und dann saßen wir wie vor einem Kino, saßen wir an den Fenstern. Und auch Amama fand großen Gefallen drin. Und wir wollten immer nicht, aus unseren Betten stieg ich immer noch heraus und ging noch gucken, was die Mäuse machten. Und Amama hatte dafür viel Verständnis, sie saß auch bis später im Abend und beguckte, wie die Mäuse sachen. Und dann gab sie uns die Idee, die Mäuse können nicht gut klettern an den Fensterrahmen. Die waren glatt gestrichen und da schien
ja,
das
nicht an. Ja.
Macht ihnen doch eine kleine Leiter, sagte Amama. Das war Amamas Idee. Und dann hatten Helme eine kleine Leiter gezimmert. Ich konnte nur mehr alles festhalten, wenn er klopfte. Und dann war die Leiter fertig. Und dann war es also ein tolles Gekrabbel am Abend auf der Leiter. Alle 9 Mäuse wollten auf einmal die Leiter hervorsteigen. Und wir kannten unsere Mäuse sehr genau. Eine hatten einmal wahrscheinlich in einer Falle ihr der Schwanz abgeschlagen, zwar ein Stummelschwanz, die hieß Frau Stummelschwanz. Und der andere hatte nur ein Ohr, das andere war abgebissen oder abgerissen. Und eine hatte eine Zacke im Ohr und eine hatte irgendeinen blutigen Fleck auf dem Nacken, also wahrscheinlich hatten sie sich gezankt untereinander. Und die hatten alle Namen bei uns. Und dann kam mein Vater eines Tages und sagte, mein Vater wusste davon nichts, weil er jeden Tag über meistens zur Arbeit war. Kam und sagte, es riecht so merkwürdig hier im Hause. Und da sagte Amama, ja, das sind Tuttismäuse. Da sagt mein Vater, was, du hältst Mäuse, bei Amama, die uns aufnimmt und dann der Gestank im Hause, was denkst du dir eigentlich? Ich sagte, ja, mit Helmi zusammen, aber hat es uns doch erlaubt. Aber plötzlich waren die Mäuse Amama überdrüssig geworden und sie wollte sie nicht mehr haben. Und sie hätte doch jetzt sagen können, ich habe es erlaubt, sagte sie nicht. Und das nahm ich ihr übel.
Ja.
Und mein Vater sagte, also sofort wird die Mäusewirtschaft aufhören. Und ich sagte, du schlägst doch nicht tot, sagte er. Sollen sie selbst machen, was sie wollen. Und ergriff, wir hatten so ein Klappfenster an den Fenstern, weißt du.
Ja.
Dadurch ergriff er das äußere Fenster, machte es los und ließ es los in einer Nacht. Am nächsten Morgen war keine Maus da. Und wir lebten im zweiten Stock, nein, im ersten Stock.
Also ja.
Und das Haus war, weißt du, ein Steinholz beworfen. Dadurch war die Wand rau. Und da müssen die Mäuse alle heruntergeklettert sein. Stell dir vor.
Ha.
Und wir, Amama lebte dort im Hause. Sie war lang und sah sehr rassig aus und war lang und schlank. Und ihre Köchin hieß Mirna, die war so lang wie breit. Und diese lebten schon seit Jahren immer zusammen. Und eigentlich bestimmte Mirna ziemlich, was alles gemacht wurde im Hause. Amama musste sich fügen. Das ist so die alten Leute, weißt du. Und Mirna stellte wieder Mäusefang auf. Frau Stummelschwanz wurde gefangen. Und die Maus mit dem abgerissenen Ohr wurde wieder gefangen und Mirna hat sie dann ertränkt. Und das war sehr traurig, ja. Das war eine ganze Zeit, wo wir immer nur dachten an die Mäuse, weißt du?
Ja.
Na ja, und dann kam ich wieder nach Tula zurück. Die Kinder waren allmählich gesund geworden und ich kriegte auch keinen Scharlach. Und dann hat meine Mutter mich weiter unterrichtet. Und herrlich war es auf dem Lande, weißt du? Ich fuhr mit den Knechten, mit den Pferden. Und wir holten, zum Frühling zu wurde immer Eis geschnitten auf dem Fluss.
Ja.
Und große Blöcke wurden gesägt. Erst wurde durchgebohrt und dann kam die Säge herein und da wurden große rechteckige Blöcke herausgeschnitten. Dann wurden sie auf die Schlitten geladen und oben auf durfte ich sitzen. Und dann fuhren sie so bis zum Eiskeller und da wurden sie wieder abgeladen und wurden übereinander geschichtet. Und da kam eine große Schicht Holzwolle drauf. Nein, nicht Holzwolle, sondern Sägespäne.
Ja.
Die sind doch so wie dicker Sand, weißt du.
Ja.
Und dann steht das Eis wirklich bis in den Sommer hinein. Und da wurden dann die Milchkannen draufgelegt, denn auch zum Gut war eine riesige Herde und die Milch wurde nach Petersburg geschickt. Und wenn sie dann gemolken war, wurde sie in die Kannen gegossen, die Kannen wurden auf das Eis gestellt und nächsten Tag mit der Eisenbahn nach Petersburg geschickt. So war die Geschichte. Auch in Waggons, wo sie auch Eis hatten wieder, weißt du, so war es. Nun ja, und dieses Jahr ging dann auch vorbei und dann hatte mein Vater eine gute Wohnung für uns gefunden, gezogen nach Reval und so bin ich in meiner Schulzeit, bin ich Revalenserin gewesen. Da hatten wir wieder einen Kreis und wieder war Tante Toni plötzlich da, die schon ein paar Jahre von uns abgesetzt hatte. War sie da und ich war in einem Kreis bei ihr mit 5 anderen Mädchen. Und so lernten wir. Bis nach der Revolution, die 1905 war und die auch sehr aufregend in Reval war. Es war der japanische Krieg gewesen und Russland hatte ihn verloren. Und nach einem verlorenen Krieg kommt meistens eine Revolution. Und die war in Russland sehr blutig. Bei uns war es nicht so schlimm, aber trotzdem war es passiert, dass ich einmal von einem bösen Revolutionären mit dem Fuß vom Trottoir heruntergestoßen wurde, indem er sagte, fort mit dir, du Herrschaftshund. Und nebenbei hatten, in der Nähe von uns war eine Monopolbude, das ist eine Schnapsbude. Und die hatten sie gestürmt, denn Revolutionäre brauchen immer Schnaps zu trinken, damit sie Mut haben. Sonst haben sie keinen Mut, weißt du. Und das war auch sehr aufregend, wie sie wollten sie anzünden. Und wir hatten große Angst, dass dann eine große Explosion kommt. Denn richtiger Spiritus, der brennt ja, weißt du, lichterloh. Aber so weit kam es nicht. Die Polizei kam noch dazwischen und prügelte so auseinander. Und dann waren wir einmal mit meinem Vater nach Katrinenthal spazieren gegangen. Katrinenthal ist ein wunderschöner Ort auswärts mit einem Schloss, das wirklich noch von Katharina der Großen, der russischen Kaiserin, gebaut worden war. Und da mein Urgroßvater, der letzte Gouverneur von Estland war, lebte seine Witwe später noch in einem Flügel, hatte sie das Recht, in einem Flügel von diesem Schloss zu leben. Und wir haben das Schloss manchmal gesehen, es wurde jetzt so als Museum gehalten. Wir waren spazieren gegangen, mein Vater kam zurück und wie wir über den russischen Markt gehen, war eine große Revolutionsversammlung dort. Und mein Vater sagte schon, hoffentlich werden sie nicht schießen und plötzlich fing es an. Von allen Seiten schossen sie und auf einer Tonne stand eine Frau und hielt wilde Brandreden. Und sie wurde auch angeschossen und zwar eine Kugel ging von einer Wange zur anderen heraus. Jetzt wussten wir, dass sie diese Narbe hatten. Und dann sagte mein Vater, wollen wir einen großen Umweg machen, damit wir mit den Kindern nicht weißt du, ins Gefecht hereinkamen. Und so kamen wir gut nach Hause. Und diese Frau, ich habe ihren Namen vergessen, Anna hieß sie mit Vornamen, die war eine wilde Revolutionärin. Die war damals doch immerhin gerettet worden. Weißt du, wenn man einen Schuss so kriegt, kann man ja immerhin noch gehen. Und ihre Freunde hatten sie versteckt. Und jetzt suchte man sehr nach dieser Revolutionärin, der Polizei. Und es war doch so gefährlich, dass unsere Herren einen Selbstschutz arrangiert hatten. Also die Herren hatten einen Selbstschutz gegründet. Und jeden Abend gingen sie die Straßenbezirke auf und ab, mit Flinten bewaffnet und passten auf, dass nicht da geplündert und geredet wurde. Und dann kamen sie immer nachts umschichtig in ein Haus, von wo sie ausgingen, und wurden dort mit Tee und Butterbröten gestärkt. Und wie die Herren wie einmal zu uns kamen in der Nacht, ich schlief wahrscheinlich natürlich, bemerkten sie, dass im Hause gegenüber Licht war. Es war also schon zwischen 1 oder 2 Uhr nachts. Und guckten hinüber und sagten, na, da steht doch eine Frau, die hat verklebte Wangen. Und sie guckten hin und sagten, das wird doch die gesuchte Anna sein. Und darauf gingen sie zur Polizei und wirklich, es war die gesuchte Anna und sie stand auch bei einem Vervielfältiger und hatte wieder Reden geschrieben, die sie vervielfältigte. Bis damals wurden sie anders vervielfältigt wie jetzt.
Ja.
Und sie wurde gefangen genommen. Und so war diese Geschichte aus. Jetzt kam ich nach Finn in die Schule. Finn war ein adliges Mädchenpensionat auf dem Lande und war gestiftet worden von einer Rennenkampf-Fietinghof für Mädchen, für eine Mädchenschule. Und da war ich 2 Jahre und beendete meine Schule ganz. Dann kam ich nach Hause wieder und machte mein russisches Lehrerinnenexamen und blieb zu Hause und gab Privatstunden. Das war schon in Reval. Währenddessen zogen wir in die dritte Wohnung um in Reval und lebten in der Breitstraße. Wenn man auf das Fensterbrett stieg, konnten wir sogar das Meer sehen. Und das Meer war ja ein Heerhafen und Reval war Kriegshafen und auf der Reede lagen im Frühling immer die ganz großen russischen Kriegsschiffe. Die Namen habe ich schon etwas vergessen. Und im Frühling war es immer wunderschön, An Frühlingsabenden liefen wir schnell hinaus durch die enge Breit- und Langstraße, durch das Tor bei der dicken Margarete und gingen auf die Anlagen und da konnten wir das Meer übersehen und warteten immer auf den Kanonenschuss, den sie von den Kriegsschiffen abschossen, wenn die Sonne unterging. Und wenn die Sonne unterging, kam gleich nach dem Kanonenschuss, sangen sie das wunderschöne, die Staatshymne und gleich darauf, die Staatshymne. Und der Wind wehte so die Töne herüber aufs Land und das liebten wir so ganz besonders. Ich glaube, deshalb bin ich auch sehr kaisertreu geblieben.
Und wie waren die Staatshymne?
La ra la ra la ra, ra 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 ra, la la ra, la ri ra ri ra, la 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 ra la la la. Boże, Caria, chrani Gottschützen Kaiser. Geht es aus, Während unserem Leben im Rewe hatte mein Vater sich ein altes Bauernhaus in Hohenhof gekauft und hatte es etwas umbauen lassen. Dazu einen großen Garten, das ist ein Kopfhörer, einen großen Garten, der am ganzen Abhang des Glindes war. Auf dieser Stelle bei Nömme trat der Glind ungefähr 5 Kilometer vom Strande ins Land hinein. Und mein Vater hatte ihn gekauft, dieses Stück gekauft, und legte reizende Faschinenwege an, sodass man serpentinartig den Abhang hinauf und hinunter gehen konnte. Und war immer beschäftigt. Er trug dann eine Thälmann-Mütze, eine blaue Mütze mit Schirm und einen sandgelben eine Jacke. Und in seinen Taschen hing an der einen Seite ein Fuchsschwanz, mit dem er immer die Bäume ausschnitt, und an der anderen Seite eine Gartenschere. Und so arbeitete er, wenn er von der Arbeit kam, bis in die Dunkelheit hinein, und das war ihm so ein unendlicher Gesundbrunnen und eine große Freude für ihn. Das Haus hat er umgebaut und hatte es blutrot anstreichen lassen. Mit schwarzem Dach und weißen Fensterrahmen. Es war eine schwedische Farbe und er wollte mir ein Haus haben, das so angestrichen wie kein anderes im Lande war. Und infolgedessen wurde unsere Villa genannt Villa Rubra. Sie hatte einen Balkon oben auf dem Dach. Mit dem konnte man weit, weit ins Land sehen. Man konnte das Meer sehen mit 2 Buchten. Und wenn die Sonne unterging, spiegelt sich ein zweifach doppelt. Wir haben furchtbar gerne dort oben gewohnt. Mein Vater hatte sich unten so eingerichtet mit einem Ofen, dass er auch im Winter, wenn er ein paar freie Tage hatte, auch hinauszog. Und eine Käuerneine ist eine Hausfrau, die wohnte in einem kleinen Waschhause nebenbei, die beköstigte ihn dann und besorgte ihn. Ich bin auch sehr oft mit meinem Vater sehr lange im Herbst draußen geblieben. Dann gingen wir immer in die Heide spazieren und sammelten große Säcke mit Tannenzapfen, die ich am Abend dann in den Kamin warf, während mein Vater am Klavier saß und spielte. Und er spielte dazwischen bis 2 und 3 Uhr nachts. Und ich saß auf dem Sofa und schlief dazwischen ein, dazwischen wachte ich auf und dazwischen fragte er, was werde ich jetzt spielen? Und da musste ich es erraten, nach dem, was mich Westerlier begleitete. Und er war sehr ungehalten, wenn ich nicht richtig traf. Aber meistens konnte ich es treffen. Und ich saß am Kamin und zwar so urgemütlich. Und vor unseren Füßen lag Bingo. Bingo war ein Hund, der ein großer Hofhund, der krauses, sandgelbes Fell hatte und ein ganz schwarze Fratze. Und er sollte uns dort bewachen.